Da sitzen wir jetzt wieder an einem sehr besonderen, aufregenden Tag, weil heute viele Premieren sind. Unter anderem die digitale Premiere unseres neuen Setups.
Ja.
Deswegen sehr wild hier die Einrichtung gerade. Über Kopfhörer, zwei PCs, zweimal Discord. Irgendwie wird es oder scheint es zumindest zu funktionieren.
Ich glaube, jeder, der professionell YouTube macht und uns zuguckt oder zuhört, denkt sich einfach nur so, Jungs, ganz ehrlich, das ist es nicht. Aber es klappt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und wir sind heute da mit dem lieben Comic King.
Niklas.
Richtig.
Niklas, Moin. Wie geht's?
Ja, mir geht's super. Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch und ja, ich hab Bock.
Ja, dein Setup sieht noch viel interessanter aus, ehrlicherweise, wie bei uns. Dahinter im Hintergrund könnte man schon erahnen, was du so machst. Magst du vielleicht erstmal kurz was über dich erzählen, dich den Leuten in das Hobby-Podcast vorstellen, wer du so bist und was du so machst?
Gerne. Ja, also ich dachte mir, ich gebe heute mal so ein bisschen ab, ein bisschen an mit dem Setup. Und da sind diverse gegradete Comics, da werden wir bestimmt später nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Aber ja, vielleicht kurz zu mir. Also ich bin Niklas, bin 21 und ich mache Comic-King jetzt seit 3 Jahren, habe das nach dem Studium angefangen, beziehungsweise so während des Studiums relativ zum Anfang. Und ja, ich handle mit US-amerikanischen Comics, ja, also alles, was so Vintage, älter ist, aber auch moderne Hefte, die ganze Produktpalette, können wir gerne auch da später nochmal ein bisschen weiter reingehen, aber das ist so in so ein, zwei kurzen Sätzen so, was ich mache, genau.
Bist du jetzt zu Hause quasi oder ist es dein Office oder so sieht dein Hobby aus? Also,
das muss ich natürlich ganz kitschig sagen, das ist natürlich, auch wenn es jetzt Büro und Lager ist, natürlich trotzdem irgendwo mein Zuhause, aber es ist jetzt nicht private Wohnadresse in dem Sinne, sondern nee, es ist unser... Ja, Bürolager sozusagen, genau.
Nice, krass. Sieht schön aus, gell?
Ja.
Ich finde das total.
Wir sind relativ frisch hier auch eingezogen. Also ist gar nicht so lange her. Jetzt ein paar Monate sozusagen sind wir hier. Aber nee, ist echt geil hier.
Das sieht echt gut aus, ne? Ich meine, bei dir sind jetzt relativ wenig Karten in den Schränken. Aber bei Niklas, da kauft man schon ab, dass er wirklich auch Comics sammelt.
Das stimmt.
Ich bin ja. Bei dir muss man sagen, da müssen wir noch mal ran.
Ja.
Ans Interieur.
Ich bin noch nicht ganz fertig, zu meiner Entschuldigung. Nein, aber sieht natürlich nicht so cool aus wie bei Niklas. Vor allen Dingen sind ja Karten auch ein bisschen kleiner wie Comics, muss man auch noch dazu sagen. Wie bist du denn zum Thema Comics gekommen? Also warum bist du heute Comic King?
Ja, es ist eine super Frage. Also ja, bei mir ist das, glaube ich, wie das bei vielen Leuten dazu gekommen ist, ist das bei mir so familiär bedingt über meinen Papa. Mhm. Ja, der ist Sammler seit vielen Jahrzehnten und hatte auch tatsächlich mal in den 2000ern selber einen Comicshop in Berlin. Also ich bin hier im Norden von Berlin und mein Papa hatte mal in Berlin, hat zwar eher so deutsche Comics gemacht, aber hatte deswegen diese Sammelleidenschaft schon seit Kind auf und hat mich dann damit halt auch angesteckt. Als ich dann so heranwachsender Jugendlicher war, habe ich dann auch langsam angefangen zu sammeln und dann, als ich dann mit dem Abi fertig war, war dann halt die Frage, gut, was machst du jetzt, ne? Und ich hatte halt irgendwie immer mal Bock, mal irgendwie was Eigenes zu machen. Und durch diese Leidenschaft mit den Comics und diesen Spaß, den ich an diesem Thema hatte, habe ich dann einfach den Schritt gewagt und habe da halt mal was ausprobiert in die Richtung. Und ja, so hat das sozusagen angefangen. Also vom Sammler sozusagen dann irgendwann zum Händler. Genau.
Ich finde das total cool, weil wir hatten eben in der Folge fairerweise das Thema gehabt, ob die Väter selber so Hobbys hatten, ne? Oder ob man sich auch noch was abgucken konnte. Und dann haben wir so ein bisschen geschwelgt, dass es ja unsere Wunschvorstellung wäre, wenn wir irgendwann mal sehr, sehr alt sind oder auch nicht mehr da sind, dass unsere Kinder in unsere Koffer reingucken können, ne? Und dann verstehen, okay, was waren unsere Hobbys, was waren unsere Interessen, was waren unsere Goats. Aber in deinem Fall ist natürlich der Wahnsinn, das ist ja schon in die Wiege gelegt worden.
Ja. Ja, nee, ich bin da voll bei euch. Also ich bin auch sehr dankbar für bei uns. Das ist halt immer so, haben so einen Dachboden halt, ne? Und dann als kleines Kind, also das gibt's Geileres, als dann so einen Sonntagnachmittag da bei Papa oben auf dem Dachboden sich durch irgendwelche Boxen zu wühlen, irgendwelche, man verbaut auch so Funkos, Vintage-Toys. Und das ist natürlich Paradies für ein Kind. Und dann ist natürlich schon prädestiniert, dass man in der Richtung natürlich dann auch infiziert ist von der Sammelleidenschaft, so Richtung Collectibles. Nee, deswegen, ich bin auch mega happy darüber, dass das bei mir so einen Start nehmen konnte, ja.
Wie kann ich mir das vorstellen? Ist dein Papa manchmal bei dir so die Ferienaushilfe oder ist er schon in Rente?
Ja, also in dem Ausmaß vielleicht jetzt nicht, aber Papa kommt natürlich, Papa war heute tatsächlich sogar da cool. Und hat hier einfach mal wieder so ein bisschen geschaut und so und will natürlich auch sich mal durch ein paar Boxen wühlen und schnappt sich mal ein paar Hefte raus. Ne? Für ihn ist das natürlich auch, sagen wir mal jetzt bestimmt, er könnte sich bestimmt wenig andere Jobs vorstellen. In denen er mich eher sehen würde als Comic-Gen. Das ist natürlich jetzt auch nicht verkehrt, wenn du selber Sammler bist und dein Sohn macht dann das beruflich sozusagen. Nee, also Papa ist schon immer wieder dabei und hilft, wo er kann. Aber hat natürlich auch eigenen Job und Arbeit in dem Sinne. Aber immer wenn er Zeit und Lust hat, kommt er vorbei.
Sehr, sehr schön, cool.
Also, wir werden heute sicherlich viel über Comics erfahren. Für mich ist Comics tatsächlich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Alex, aber für mich ist Comics relativ Neuland. Also ich kenne Comics, aber ich müsste
Ja.
jetzt aus der Sammlerrichtung, bin ich da jetzt nicht so tief drinne. Aber da werden wir heute sicherlich ein bisschen mehr drüber erfahren. Grundsätzlich aber die Frage, ist es ausschließlich Comics? Hast du mit Sammelkarten auch was zu tun oder ist es noch außerhalb von Comics oder Sammelkarten irgendwas, was bei dir in der Collection liegt?
Ich sag jetzt mal hier, was wir hier gewerblich machen mit Comic King, ist wirklich ausschließlich Comics aktuell. Aber wir haben die Ambition, zukünftig so ein bisschen was kartenrelated noch mit reinzunehmen, aber dann nur, wenn es einen direkten Bezug zu comic-related Charakteren gibt. Also
Sehr
diese zum
gut.
Beispiel Marvel und DC-Sachen, Topps, Chrome, wie auch immer, da haben wir halt schon Bock, ne, mal in die Richtung, weil das fixt einen natürlich auch als Comic-Sammler an. Genau, also da gerne auch, ne, falls das hier irgendjemand sieht, der da irgendwie Bestand, Connections, wie auch immer hat, kann er sich auch gerne bei uns melden. Wir sind da gerade so, ne, am Schauen, dass wir uns da so ein kleines Netzwerk zusammenbauen, auch an, wie gesagt, ne, Lieferanten für diesen Kartenstuff. Aber aktuell ist es schon wirklich 110% Comics.
Aber ich finde, die Connection ergibt ja total Sinn. Also
Ja.
witzigerweise, ich stand heute im Stau und ich kann es beweisen in meiner eBay-Search-Liste. Ich
Da ist
habe
sie wieder.
gesucht nach einer 66er Batman First, also quasi der Rookie-Karte von Batman im Kartensetting. Das ist dieses mit dem roten Hintergrund, Batman
Ja, die kenne ich,
schön
ja.
in der Strumpfhose. Und ich dachte mir, die ist vom Preis her sehr gut. Guckst sie nachher nochmal in Ruhe an, fragst den Vintage Cards, ob ich die kaufen soll. Aber vielleicht kaufe ich mir nachher noch eine Batman.
Ist das gibt es da viele Punkte, die ähnlich sind im Bereich Comic-Sammelkarten? Gut, ich weiß jetzt nicht. Du als persönlicher Sammler, du hast jetzt viel aus dem Business gesprochen, aber hast du da vorher Berührungspunkte gehabt?
Also bei mir hat das halt so angefangen. Ich habe dann halt irgendwann so meine eigenen ersten paar Comics sich geholt, von Papa das abgeguckt und dann ist es halt so, also ich glaube, es gibt super, super viele Ähnlichkeiten zwischen dem ganzen Trading Card Game und dem ganzen Comic-Sammel-Game. Ne? Also ich habe auch ganz viele Kunden, die auch Karten zum Beispiel parallel sammeln. Das ist ja auch was Sammler ganz oft machen, dass du halt dich nicht nur auf ein Collectible sozusagen einschießt, sondern hast du noch ein paar Funkos. Dann hab ich auch Leute, die sammeln zum Beispiel noch Lego. Das kommt alles irgendwie, finde ich, immer so mit der Zeit, ne, dass man nach und nach sich auch nochmal von anderen Sachen was holt. Also ich denke, da wird auch später nochmal rüberkommen, wenn ich euch vielleicht nochmal so ein bisschen mehr thematisch abhole, wie der ganze Comicmarkt so tickt. Das ist wirklich am Ende fast das Gleiche. Denn, also der einzige Unterschied ist, dass ich halt in der Nische tätig bin, weil ich halt US-Comics mache in Deutschland. Das ist halt nochmal ein viel kleinerer Markt als jetzt zum Beispiel Pokémon in Deutschland. Das ist ja aktuell oder auch generell einfach nochmal ein ganz anderes Niveau sozusagen. Aber sonst so alles, was sich so darum, ne, darum spielt, beim Thema Grading, Zustände, Preise, Händler, Verkäufer, das ist eigentlich vieles, vieles, vieles gleich. Ja.
Hast du gerade angesprochen, Nische und amerikanische Comics? Lass uns da mal ein bisschen eintauchen, wenn du jetzt jemanden aus der Sportkarten-Bubble die Mechaniken erklären würdest. Oder was sind, ich meine, bei uns sind ja denn die Rookie-Karten ja unfassbar wichtig. Oder On-Card-Autogramme von mir aus. Oder streng limitierte Karten. Wie ist es bei Comics und welche Parallelen kann man da ziehen?
Ja, also ich hole euch gerne mal ab. Also, warum sind US-amerikanische Comics so interessant und warum verkaufe ich nicht einfach deutsche Comics? Wir sind in Deutschland, ist ja relativ naheliegend. Na, der Ursprung der Comics ist nun mal amerikanisch. Ja, also die ganzen Erstauflagen, die wirklich allerersten Auftritte von den ganzen Charakteren, die waren nun mal in englischen Comics. Ja, das heißt, es hat einen gewissen Reiz für Sammler, weil sie genau wissen, das ist damals die Erstauflage gewesen. Und auch wenn das jetzt nicht die native Sprache ist, die man vielleicht gerade jetzt irgendwie als Muttersprache hat, ist das eigentlich, was viele, viele Sammler so krass daran reizt, ja. Und du hast auf der einen Seite genau das, was du gerade angesprochen hast, diese super seltenen und alten also Comics. Zum Beispiel erstes Batman-Comic, ne, so 40er-Jahres-Range, erstes Spider-Man-Comic 60er-Jahres-Range. Das sind so natürlich, ne, das spielen wir so ungefähr auf einem Level, würde ich sagen, ne. Du hast auch gerade was von den 60ern gesagt. Und das ist so das eine, die eine Sache. Es gibt diesen Vintage-Stuff. Und dann gibt es auf der anderen Seite aber auch diese modernen Comics, so sehr streng limitiert, nur 5, 10, 100 Stück weltweit verfügbar, obwohl es hunderte Sammler gibt, die das haben möchten. Also es ist auch so zweigeteilt. Es gibt dann auch Sammler, die wollen das eine, das andere, manche wollen beides. Aber ich denke, da sieht man auch schon wieder erste Parallelen zum ganzen Trading Card Game. Das ist ziemlich, ziemlich, ziemlich ähnlich bei Comics.
Ehrlicherweise, Trading Card Games sind es ja auch überwiegend US-Karten, ne? Also, das
Ich würde schon sagen, also bei Pokémon ist es ein bisschen anders.
stimmt, ja.
Also bei Pokémon ist es zum Beispiel super krass mit First Edition aus Frankreich. Die sind
Okay.
teurer als deutsche und amerikanische Karten
Ja, stimmt.
oder englische Karten. Und deutsches Base Set First Edition ist je nach Pokémon auch nochmal teurer als als das amerikanische oder englische Pendant, weil einfach weniger geprintet worden ist. Aber per se kann man schon sagen, hast du vollkommen recht, dass dass die amerikanischen Produkte schon, auch wenn man den Investmentgedanken spielen will, schon mehr wert ist. Ganz interessant, jetzt mit Comics gerade nicht so viel zu tun, aber da schwelt gerade so eine Diskussion, zum Beispiel mit der Rookie-Karte von Shohei Ohtani. Das ist ja dieser Baseball-Goat momentan, der ja alle Rekorde einstellt. Und jetzt fangen gerade die ersten amerikanischen Sammler an, die Diskussion aufzumachen. Naja, klar, der hat ja zuerst in Japan gespielt als Profi. Und da gab es auch schon Sets, die BBM-Sets. Und dann kam er erst rüber und hat dann in Los Angeles angefangen zu spielen. Und die Karten sind eigentlich viel zu günstig für das, was sie da sind. Aber weil sie halt eben auf Japanisch sind und nicht in Amerika erschienen sind, sind sie vom Preis her einfach günstiger. Und das sind so Sachen, die ich dann schon extrem spannend finde.
Safe.
Für mich waren Comics immer, also meine Berührungspunkte mit Comics waren, wenn man das unter Comics zählen darf, da dürft ihr mich jetzt steinigen, die DuckTales, nee, Donald Duck sind für mich Comicbücher gewesen. Tatsächlich Gespenstergeschichten hieß das Heft, glaube ich. Das waren für mich auch Comics, kennst du nicht, nein. Und Batman, Spider-Man und so weiter und so fort auch. Was sind denn so die Comics, die so gesammelt werden? Sind es dann quasi die bekannten? Gibt es da auch spezifische Dinge? Kannst du uns ein bisschen in die Breite der Comics mitnehmen?
Klar, also wie Comics halt funktionieren, müsst ihr euch vorstellen. Es gibt halt so Serien, ne, wo dann halt eine Storyline erzählt wird, über zum Beispiel 3, 4, 500 aufeinanderfolgende Nummern. Ja, also eine Geschichte von A bis Z, das ist Wahnsinn. Und das funktioniert zum Beispiel so, dass Amazing Spider-Man hatte seine erste Ausgabe, ja, wie gesagt, in den 60ern. Und dann führt diese Serie sozusagen bis zum heutigen Tag. Da gab es neue Volumes, es wurde neu aufgelegt, aber immer wieder, jeden Monat neue Spider-Man-Ausgaben. Die Story wird immer weitergeführt, zusammen wird dann natürlich nochmal an einem neuen Punkt angestartet oder nochmal in einem neuen Universum. Aber so funktionieren Comics erstmal grundsätzlich. Du hast diese Serien, wo diese Geschichten erzählt werden und dann gibt es innerhalb dieser Serien ganz besondere Hefte, die extrem wertvoll sind, weil zum Beispiel neue Charaktere introduced wurden. Ne? Zum Beispiel gab es dann irgendwann mal das erste Comic, wo mal Green Goblin auf einem wirklich geschriebenen Blatt Papier aufkommt. Ja, das ist dann natürlich für die Leute Wahnsinn. Also Green Goblin, das Heft zu haben als Fan, wo er das erste Mal in der Geschichte sozusagen abgedruckt war auf einem Stück Papier. Das sind dann so die Highlights für Sammler.
Ich bin mir nicht ganz sicher und vielleicht irre ich mich auch,
Ja.
aber ich meine, dass Iron Man seinen ersten Auftritt hatte, nicht in einem Iron Man Heft. War das nicht so?
Genau, das ist richtig.
Hier.
Der hat seins in Tales of Suspense Nummer 39, so heißt das. Super kryptischer Name. Ihr müsst euch vorstellen, das ist so gewesen. Damals, Marvel und DC, die haben sich gar nicht getraut, einen Charakter sofort zu introducen und dem eine ganze Serie zu widmen. Ah, ich meine, du hast da 100 Charakterenideen, du kannst dich direkt eine neue Serie Iron Man
Absolut.
nennen und dann floppt der und dann musst du nach zwei Editions wieder aufhören. Ist ja scheiße. Deswegen haben sie angefangen, solche Serien zu machen, wo sie immer wieder in jedem neuen Heft eine komplett neue Story gefühlt angefangen haben und einen Charakter introduced haben. Ja, zum Beispiel mit Iron Man war das so, oder das berühmteste Beispiel ist wahrscheinlich Spider-Man. Auch der wurde nicht in seiner eigenen Serie seinen ersten Auftritt, hat er nicht. Er hatte den in Amazing Fantasy Nummer 15, ne? Also da gab
Schön.
es dann halt diese Stories.
Bisschen?
Und
Ja, bisschen.
dann haben die irgendwann gesehen, okay, Amazing Fantasy Nummer 15, ja, dieser Spider-Man, okay, das, ja, das scheint doch irgendwie alles ganz, 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 ganz sinnvoll zu sein. Lass uns doch mal da mal reingehen. Und dann hat Spider-Man dann seine eigene Serie bekommen. Und das ist eine super, super gängige Praktik damals gewesen von Marvel, dass die ganz, ganz viele, also Ghost Rider, Spider-Man, etc., da gibt es viele verschiedene Charaktere, die im Nachhinein wirklich super explodiert sind, aber anfangs keine eigene Serie hatten, zumindest bei ihrem ersten Auftritt nicht.
Also ist es
Ja.
ja eigentlich wie ein bisschen Kartengame auch, ne? Rookie Card, die erste Erscheinung eines Dings, ist die Rookie Comic, sozusagen, muss nicht der eigene sein, nehmen wir mit, sondern kann auch in einem anderen sein. Gibt es noch andere Einflüsse auf, ich sag jetzt mal, Werte oder Nachfrage zu bestimmten Comics, weil sie limitiert sind oder weil, keine Ahnung, jetzt außerhalb von erster Erscheinung?
Definitiv. Also es gibt ja einmal diese Vintage Card, ne, diesen Kategoriebereich. Und dann gibt es auch diese modernen Hefte. Es gibt ja auch teilweise wirklich Comics, die, also auch aktuell werden ja wirklich viele, viele, viele hunderte Comics regelmäßig, monatlich veröffentlicht von verschiedenen Verlagen, verschiedenen Stories. Und da gibt es dann ganz besondere Hefte, die streng limitiert sind. Zum Beispiel gibt es da mal ein Heft, gibt es nur 5 oder 10 Mal auf der Welt. Und das hat natürlich dann enormen Einfluss auf den Wert. Oder gerade, was gerade so ein bisschen im Kommen ist, da schauen sich die Comic-Leute so ein bisschen vom Kartengame ab, sind so Blind Bags, ja. Also was feiern die Leute beim ganzen Kartengame oft? So natürlich, du hast so ein Pack, du hast diese
Oh nein,
Fantasie.
aua.
Ja, ich weiß, es geht jetzt auch bei uns los. Und dann haben sie sich natürlich gedacht, na gut, das machen wir jetzt auch, wenn wir damit aufspringen wollen. Da bringen wir jetzt mal ein paar Blind Packs raus, ja. Du hast dann natürlich dann eine absolut unterirdische Hitrate. Aber die Leute haben halt irgendwie Bock drauf. Und da gibt es dann zum Beispiel auch mal so Comics, das ist dann so ein One-of-One oder so. Und das wird dann irgendwie für 2000 Euro gehandelt, wenn du das halt bekommst. Weil das halt einfach super, super selten ist. Also das Game kann man auch spielen und diese One-of-Ones gibt es jetzt auch außerhalb der Blind Bags, weil es nur so ein Beispiel, weil das wirklich gerade total aktuell ist. Und natürlich auch ganz lustig, weil ihr habt ja, ich sag mal so, für die Leute aus dem Kartengame ist das ja ein bisschen intuitiver. Comic-Leute kennen das nicht. Du kaufst nichts irgendwie, ohne zu wissen, was da drin ist. So diese Packs, das gab es nicht bis dato, ja.
Ich finde das, also ich finde diese ganze Comic-Bubble finde ich total spannend. Und da gibt es dann irgendwie dann so Mini-Auflagen, wie du gerade ja auch sagst, irgendwie so eine One-of-One oder es gibt eine 15 Hefte, wo ich mir denke, als deutscher Kaufmann, wer macht denn so eine scheiß Druckmaschine an für 15 Hefte? Das lohnt sich doch gar. Lohnt sich das? Also kosten dann die Hefte auch im Verkauf dann deutlich mehr? Oder sind das dann eher so Glücksdinger, die dann dazwischen gelegt werden? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also richtig Geld verdienen wird ein Verlag jetzt nicht unbedingt, ne, wenn er so ein Hefter produziert und so eine Blind Bag tut. Da bin ich bei dir. Man muss das natürlich aber ein bisschen größer sehen. Als Beispiel hast du eine Blind Bag, dann gibt es da ein Cover, das hat eine 3000er Auflage, dann gibt es ein Cover, das ist ein bisschen schicker, hat eine 2000er Auflage, dann eins, das ist noch ein bisschen cooler, hat eine 1000er Auflage und an denen verdienen die halt Geld. Ja, und klar, wenn du jetzt so ein One-of-One hast, das ist dann wahrscheinlich jetzt nicht so super, aber das ist halt, das darf man in dem Sinne dann nicht so isoliert betrachten, weil besonders, also nur wegen diesen One-of-Ones, weil die überhaupt produziert wurden und in diese Packs gepackt wurden, also sie wurden ja reingepackt, aber du kriegst sie effektiv dann mit einer super geringen Wahrscheinlichkeit, deswegen kaufen die Leute überhaupt erst diese, also du schaffst ja diesen Wert für diese gesamte Blind Bag und die anderen Hefte nur durch diese seltenen Hefte. Wenn du jetzt außerhalb der Blind Bags gehst, dann ist das ziemlich selten, dass du wirklich so eine 15er Auflage hast. Da gibt es so ein paar ganz nischige Verlage, die machen das. Da kosten die Hefte dann aber auch wirklich teilweise dreistellig. Was für Comics, also
Wow.
normales, modernes, schönes Cover kostet einen Zehner. Kannst du so sagen, ja?
Okay.
Und wenn ein Comic dann auf einmal 100 Euro kostet, dann muss das schon gut begründet sein durch eine extrem strenge Limitierung. Zum Beispiel.
Wie siehst du das oder wie spürst du das gerade, dass das ganze Thema Manga und Anime ja gerade in Deutschland massiv auf dem Vormarsch ist? Ich meine, ich komme jetzt aus Düsseldorf. Ich weiß nicht, ob du da schon mal auf der Immermannstraße unterwegs warst. Das ist ja, du warst da noch nicht auf der Straße. Solltest du vielleicht mal tun, du Kulturbanause. Ist gar kein Problem. Das ist ja so die japanische Straße in Deutschland, ne? Mit super vielen Manga-Stores, super vielen Anime-Stores. Und da merkst du schon über die Jahre, dass die Sushi-Läden zurückgehen und da halt eben dann die Manga-Läden reingehen. Wie siehst du das?
Also ich sag mal so. Also Mangas ist so wie Apfel und Birnen, ja. Also das kannst du wirklich nicht mit den Comics, die wir machen, so vergleichen. Es hat null Berührungspunkte an sich. Was man aber sehr viel merkt, ist der Zeichenstil. Okay? Es gibt diese modernen Cover und es gibt so ein paar Künstler aus den USA, da merkst du ganz klar, die gehen weg von diesem Vintage-Comic-Stil, auch diesen Zeichnungen, sondern immer mehr zu so generischen, weich gezeichneten Gesichtern, alles ein bisschen eine Übergröße halt, wie man das halt alles so aus diesem ganzen Anime-Manga sozusagen auch davon kennt. Also das ist so ein bisschen den Einfluss, den ich merke. Aber nicht unbedingt in Deutschland, sondern primär halt auch bei den Amis, dass man halt immer so das Gefühl hat, okay, die Cover sind, irgendwann sind dann Charaktere, das ist echt schade, irgendwann sind Charaktere, wenn du dir nur das Gesicht anguckst, ohne jetzt das Kostüm, dann ist das Gesicht so entfremdet gezeichnet, dass du gar nicht mehr richtig weißt, wer das ist. Das ist so weich gezeichnet, so wenig markant. Das muss jetzt nicht unbedingt nur was mit Anime zu tun haben. Da gibt es ja natürlich dann auch irgendwie markante Gesichter oder irgendwie Character-Traits, die man noch erkennt. Aber das war sehr, sehr untypisch für die ganze Comic-Bubble. Und das habe ich so ein bisschen gefühlt, und das haben auch viele Sammler so das Gefühl, dass das so ein bisschen von der Wave kommt. Das gibt dir dann so ein bisschen mehr das Feeling, als ob das jetzt so ein Manga-Cover wäre. Ja, das ist so das, was ich dazu sagen kann.
Du hast gerade das Thema Zeichner und Zeichnerinnen angesprochen. Das finde ich jetzt ganz spannend, weil für mich jetzt, ich bin ein absoluter Comic-Laie. Das mit Iron
Ja.
Man, das war einfach ein Lucky Punch. Hier beruhigen wir uns alle wieder.
Ja.
Also, das heißt, es gibt verschiedene Artists, die dann Spider-Man zeichnen. Und sieht man dann, dass dann verschiedene Hefte dann auch verschieden begehrt sind, weil dann Zeichner A das gezeichnet hat und nicht Zeichner B?
Genau, also das ist
Krass.
tatsächlich so. Also das war so, jedes Comic hat einen Storywriter, ne, ein oder mehreren. Jeder Comic hat einen Artist, der die Innenseiten des Comics halt gezeichnet hat. Und jedes Comic hat einen Cover-Artist. Also immer ein oder mehrere, es können auch mehrere geben. Und so war das immer, ja. Und dann gab es natürlich irgendwann so Leute, die natürlich absolut crazy performt haben und mit ihren Covern die Leute noch ein Stückchen mehr abgeholt haben. Und da gibt es genau das, was du gerade angesprochen hast, gibt es sozusagen so super, super krasse Ikonen, die entweder, wie gesagt, storymäßig, zum Beispiel Todd McFarlane, ne, der Name, wird euch jetzt vielleicht nicht sagen, aber ist so aktuell der most hyped Artist und generell so Creator aus dem ganzen Comic-Business. Der hat zum Beispiel Venom, ist den ersten Auftritt von Venom gemacht und hat super viele ikonische Cover gemacht. Die Leute sind wahnsinnig, das ist wie ein Popstar, ja. Die Leute sind, also wenn der irgendwo was announced und so, die liegen dem auf den Lippen, das ist Wahnsinn. Und ja, bei den modernen Heften ist es so, da gibt es dann nicht nur noch mehr ein oder zwei Cover Artist, sondern es ist so, als Beispiel, es gibt ein neues Spider-Man-Heft, ja. Und da gibt es jetzt aber 15 verschiedene Cover, also immer die gleiche Story, aber es gibt dann 15 verschiedene Cover. 15 Künstler haben sich hingesetzt, haben Cover gezeichnet, jeder so in ihrem Stil. Das Heft ist genau das gleiche. Wenn du es aufblätterst, ist alles identisch, nur das Cover ist anders. Und dann
Krass.
kannst du als Sammler sozusagen überlegen, ja, was ist mein Lieblingscover, welches hole ich mir, sammle ich vielleicht alle Cover, weil ich unbedingt alle haben möchte. Und so hat sich das so ein bisschen entwickelt. Das nennt sich dann Variant Comics sozusagen. Also da hast du dann verschiedene Varianten vom Cover. Gibt's
Wusste ich gar
auch.
nicht, krass.
Wusste ich auch nicht. Aber das bringt mich gerade auf einen anderen Punkt, weil wir hatten ja mal schon mal kurz Kontakt und so, und da habe ich gesagt, ich habe großes Interesse irgendwie an Magazine so auch bewerten zu lassen und so. Und bei mir ist es bei dem Magazin gar nicht, was in dem Magazin ist, sondern logischerweise, was du vorne drauf siehst. Aber jetzt, was weiß ich, habe jetzt zwei bei Ship My Cards liegen, da ist Derrick Rose drauf und noch ein Magazin. Und da zählt ja auch mehr oder weniger das Cover für mich. Ist denn überhaupt, also gut, du hast jetzt ein paar Beispiele gesagt, wo auch der Inhalt des Comics wichtig ist, aber gibt es auch einfach Leute, die sagen, mir gefällt das Cover so gut, ich stelle mir das Cover hin, ist egal eigentlich, was da drin ist, sondern es geht eigentlich nur ums Cover?
Also es ist wirklich ein super Punkt. Also das ist das wirklich perfekt eigentlich so spot on einmal so aufgebracht. Das Thema ist nämlich wirklich genauso wie du sagst, ist es bei 95% der Sammler, würde ich fast sagen.
Krass.
Die meisten Sammler machen wirklich Folgendes. Und zwar, es gibt Ausnahmen, erste Auftritte. Da ist natürlich die Story der absolut entscheidende Punkt. Aber bei so anderen Heften, besonders bei moderneren Heften, bei Vintage-Heften ist es schon storymäßig schon sehr relevant, aber bei modernen Heften, es interessiert eigentlich keiner, was da drin ist. Bei irgend so einem neuen Spider-Man-Heft, was ja aus dem letzten Mal aus, es interessiert keinen. Keiner liest das groß. Wenn man das liest, so mache ich das auch, dann holst du dir halt einen richtigen Omnibus oder ein richtiges Trade Paperback, also richtige Bücher, und da liest du das dran. Also wenn ich meine Story lese, lese ich die da drin. Aber ich kaufe mir jetzt keine Comic-Hefte, um mir da die Story durchzulesen. Dafür hole ich, wie gesagt, meine richtigen Lese-Comics. Und das ist genauso, wie du gerade gesagt hast. Also die Leute haben dann ein Cover, das gefällt denen. Und dann interessiert die Leute auch gar nicht, was da jetzt storymäßig gerade abgeht, sondern
Krass.
die haben einfach Bock auf das Cover.
Das ist eigentlich ja dann eher, ich stelle ein Bild aus. Also jetzt mal ganz blöd gesagt, ne? Aber ist wahrscheinlich sehr blöd gesagt, aber es geht ja dann eigentlich um das Art, ums Cover, und ich will das Cover aussehen, was da drin ist. Eigentlich könnt ihr ja nur das Cover drucken. Mehr oder Das ist
weniger.
aber wie bei uns. Wir beide kommen über die Optik,
Grundsätzlich.
nicht über die Inhalte.
Ja.
Oh. Definitiv.
Ja, nee, aber es ist wirklich so. Also der typische Sammler macht das genauso, wie du gerade beschrieben hast und wie ich dann noch so ein bisschen weiter ausgeführt habe. Also die meisten Comics tatsächlich primär wegen dem Cover kaufen, und wenn du dann was lesen möchtest, kaufst du dir separat halt
Krass,
einen,
krass.
gibt dann so Bücher, da sind dann so zum Beispiel 20 Hefte in einem einzigen Band, also zusammen inkludiert aneinander. Ich sag mal, ist ja auch voll stressig. Du willst jetzt die Story checken, dann musst du jetzt halt alle aufeinanderfolgenden Hefte immer jedes Mal kriegen. Wenn du eins verpasst, dann hast du halt eine Lücke drin. Das heißt, das ist so das, was die meisten machen. Und bei älteren Heften könnte man jetzt sagen, gut, bei älteren Heften ist die Story relevant, da lesen es die Leute. Ja, gut, aber da sind die Leute dann schon wieder so, und ich persönlich auch, die sagen, na, du hast dann schon ein bisschen Schiss, dass du das Heft latent kaputt machst. Ja, aber du hast dann halt so ein Heft aus den 60ern. Ja, nimm das mal aus der Folie raus und blätter da mal schön drumrum, ja. Das ist leichter gesagt als getan. Da ganz schnell knickt dann irgendwo was ab oder reißt irgendwo ein, wenn du da nicht vorsichtig genug bist. Und das ist dann so der innere Monk, der sich dann so ein bisschen davor fürchtet, da überhaupt das Comic aus seinem, ja, aus seiner Folie rauszuholen. Und daher kommt ja auch das ganze Thema Grading. Konservierung, Aufbewahrung, sicheres, sozusagen, ja, sicherer Werterhalt in dem Sinne, dass da nichts kaputt geht.
Merkst du eigentlich, PSA ist ja jetzt seit diesem Jahr auch im Thema Grading unterwegs von
Genau.
Comicbüchern. Merkst du da irgendwas am Markt, dass jetzt dann PSA-Gradings beliebter sind oder setzt man dann lieber auf die OG-Grading-Firmen? Wie siehst du das?
Also, wir arbeiten ja mit CGC zusammen. Das ist die größte Grading-Firma für Comics und auch generell, glaube ich, die größte auf der Welt. Die machen ja unfassbar, was es für ein Milliardenkonzern ist. Und die wird auch keiner von ihrem Thron runterkriegen. Das ist unmöglich. In den USA ist es so, da haben sich wirklich ganze, also Generationen an Leute, ne, die wurden immer, als du irgendwie so in diese Sammlerbranche reinkommst, eingetrichtert, CGC ist das einzig Wahre. Das ist wirklich wie so ein Gesetz. Also wenn jemand mit einem Comic ankommt, es gibt auch so CBCS, das ist so der kleine Bruder, die gehen auch noch klar, aber außerhalb von diesen beiden, ne, das ist super undivers. Wenn du da mit irgendeiner anderen nischigen Firma kommst, dann gucken die Leute dich direkt mal komisch an, weil das einfach für den Wiederverkaufswert extrem schwierig wird, ja.
Krass.
Aber zurückzukommen zu PSA, also die haben jetzt gelauncht vor 1,5 Monaten mit ihrem Comic-Grading, ja, und war natürlich super interessant und endlich mal ein bisschen Bewegung in dieser Branche, von der ich ja gerade erzählt habe, dass es eigentlich keine Alternativen gibt. Jetzt kommt da aber jemand rein, der im Kartengame super krassen Ruf hat und tatsächlich haben ganz, ganz viele Comic-Sammler extrem großen Gefallen daran gefunden. Es ist gerade ein richtig schöner Hype. Besonders gut siehst du das daran, wie die Auktionsergebnisse sind. Also der beste Way, das einfach mal zu tracken, vergleicht, also 9er CGC, 9er PSA, gleiches Comic. Wie groß ist die Differenz? Und aktuell ist die Differenz bei 0. Die
Krass,
werden für den
krass.
gleichen Wert verkauft. Und das ist enorm. Das ist enorm. Das hat das geschafft. Keine andere Grading-Firma eigentlich außer CBCS, wie gesagt, noch. Und die sind aber auch schon jetzt ein bisschen länger am Markt. Ja, also das ist schon echt stabil. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, so ein bisschen Anfangsmomentum, ein bisschen FOMO, ne? Die Leute wollen jetzt, oh, die ersten PSA-Slabs, richtig, jetzt ist gerade noch spannend. Aber das ist eine Sache, die kann man erst längerfristig wirklich final beurteilen. Aber aktuell sieht alles danach aus, als ob PSA eine Daseinsberechtigung im Comic-Space sich gerade schafft. Hat aber keine Auswirkung auf die CGC-Preise.
Ja,
Das muss man auch
krass.
sagen.
Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das tatsächlich schon vom Value gleich ist. Ja, gerade was du erzählst, weil es ja schon so gesettelt ist. Natürlich hast du mit PSA jemand. Ich meine, CGC hat den gleichen Schritt auch ins Kartengame probiert oder
Genau.
probiert es immer noch oder ist ja auch da jetzt nicht schlecht unterwegs, sage ich mal, um Gottes Willen. Aber dass das PSA gerade so, wie du es erklärst, schon relativ schnell da sich festigt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Bevor wir vielleicht gleich dazu kommen. Wie, was aus deiner Sicht vielleicht was CGC verpasst hat, was Thema Grading oder was man besser machen müsste. Wie läuft denn so ein Grading im Comic ab? Also, auf was wird da geachtet? Wo schickt man das hin? Ich weiß, ihr bietet es ja auch an, aber was sind da so die Kriterien?
Ja, also es hat viele Parallelen, aber dann doch auch ein paar Unterschiede zum ganzen Thema Kartengrading. Also, du hast dein Comic, ne, du schickst es nach Florida, nach Sarasota, da hat CGC eine ihrer Sitze, die haben leider aktuell keinen jetzt hier in der EU. Die haben noch einen in UK. Steht übrigens auch im Raum, ob die jetzt vielleicht noch Ende dieses Jahres sogar nach Deutschland kommen. Ja, mal schauen. Aber aktuell wird das so ablaufen, du schickst es entweder selber oder halt zum Beispiel über einen Mittelsmann, wie wir das machen, schickst du deinen Comic dann sozusagen zum Grading. Und was die Firma dann macht, ist, wie gesagt, ja ähnlich zum Kartenthema, die gucken sich natürlich den Zustand an und achten auf verschiedene Sachen. Es gibt aber zum Beispiel so, also Klassiker ist natürlich, ne, Ecken, wie sind die Farben, gibt es Knicke, Pipapo, der ganze, das ist wirklich super, super gleich zum ganzen Thema Karten. Der Unterschied ist aber, dass Comics sehr viel anfälliger sind für Mängel in einem größeren Ausmaß. Also bei Karten sind das ja teilweise wirklich so mini, mini, mini Dinger und bei Comics sind Mängel schon deutlich sichtbarer auf den ersten Blick und auch deutlich größer und einfach ein bisschen präsenter in dem Sinne. Was bei Comics aber zum Beispiel keinen interessiert, ist das Centering. Ja, bei Karten ja relevant, bei Comics interessiert das keinen, weil CGC sagt zum Beispiel, wir wollen gar kein perfektes Comic. Wir wollen ein Comic, was so nah wie möglich an dem Zustand ist, wie es damals aus der Fabrik rauskam. Und wenn das halt falsch geschnitten wurde, dann ist mir das, dann ist uns doch egal. Das Comic wurde halt so aus der Fabrik rausgerollt, ne? Und das ist deswegen, da passt doch alles. Ne? Also da kannst du jetzt ja nichts für, wenn die Fabrik da reingeschissen hat in dem Sinne. Das ist zum Beispiel so ein Unterschied.
Krass.
Aber im Endeffekt Zustandsbewertung, Verkapselung, Quality Control und dann schicken sie es wieder rüber. Dauert aktuell so knapp, ne, so knapp 2 Monate plus minus bei so modernen Heften. Die unterscheiden da auch so vom Alter ein bisschen, auch mit den Turnaround-Zeiten. Aber im Grundsätzlichen sehr, sehr ähnlich wie bei den Karten.
Krass. Aber schon extrem spannend. Was aber PSA macht, ich weiß gar nicht, ob CGC das auch macht, ist das ganze Thema so Comic Pressing oder auch ein bisschen Reinigung. Macht das CGC auch oder ist das eine Sache, die jetzt PSA für sich entdeckt hat?
Nee, das macht natürlich hier auch. Aber das Ding ist so, also ehrlicherweise, wie gut PSA das macht, das kann ich nicht einschätzen. Dafür sind die noch zu neu. Aber CGC ist dafür bekannt, den wahrscheinlich schlechtesten Press- und Reinigungsservice auf dem Markt zu haben. Leider muss man wirklich mal
Perfekt.
so ganz klar aussagen. Also wir zum Beispiel machen das Press- und Reinigen selber. Ja? Also mein Papa macht das jetzt seit vielen, vielen Jahren bei all unseren Comics gemacht, für all unsere Kunden. Und so ein Milliardenkonzern, da geht so ein bisschen die Liebe zum Detail verloren, ja. Und beim Reinigen und Pressen brauchst du halt eben diese Liebe zum Detail. Und deswegen sind die Sammler eigentlich, also ich kenne keinen, der zum Pressen und Reinigen, also das dazu bucht. Das macht keiner. Das macht man dann halt bei den Mittelsmann, wo man bei uns zum Beispiel kannst du für einen kleinen Aufpreis das Pressen und Reinigen dazu buchen, dann machen wir das halt, ja.
Wie presst man? Also bei.
Warum presst man überhaupt einen Comic?
Also pressen und reinigen im Karten ist ja. Also pressen im Kartengame eher weniger, aber reinigen ist ja dann schon ein heikles Thema, wo man ja schon mal
Ja.
zweimal drauf guckt. Aber wie presst und reinigt man? Ja, würde mich auch mal interessieren.
Oder beziehungsweise erstmal warum? Ja, also ich sag mal, es gibt halt ganz viele Mängel, die kannst du durchs Pressenreinigen halt beheben. Ja, also es gibt halt Knicke, wo zum Beispiel keine Farbe abbricht, sondern wirklich einfach nur so ein kleiner Knick, mal so ein kleines Eselsöhrchen. Und wenn du das Ding natürlich dann einmal schön glatt presst, dann kannst du diesen Knick natürlich ausbessern oder komplett verschwinden lassen. Das kommt dann immer darauf an, auch wie alt das Heft ist. Und am Ende des Tages möchte ein Sammler ja eine so gut mögliche Bewertung wie möglich haben. Ne? Wenn ich das zu dir anschicke, ich will natürlich. Da habt ihr meine Wunschvorstellung und da komme ich natürlich möglichst nah ran, indem ich halt dieses Pressen und Reinigen dazu buche. Und CGC sieht das auch eigentlich ganz cool an. Also die sind jetzt, es ist so ein, ja, wie soll ich das sagen, so ein schmaler Grat. Auf der einen Seite verteilen die manchmal auch wirklich Restaurationsgrades. Dann schreiben die oben aufs Grading, alles cool, geiles Comic, aber ey, hier hat jemand probiert das Ding zu restaurieren. Und wenn das auf dem Comic draufsteht, dann ist finito. Dann ist der direkt mal 60% weniger wert, weil die Leute denken sich dann so, oh, okay, hier hat irgendjemand so rumgewerkelt und oh nee, da hab ich keinen Bock drauf. Das ist ja nicht mehr so original authentisch. Aber so eine grundsätzlich, ne, erstmal eine Reinigung und Pressen, um das Heft einfach mal optisch ein bisschen aufzubereiten, das ist vollkommen fein. Das bieten die auch selber an. Wenn du jetzt aber anfängst, Seiten zu kleben, Klammern auszutauschen, Farben nachzumalen, dann ist vorbei. Ja, das würde ich auch jedem abraten. Aber genau, so funktioniert das und vielleicht noch in einem Satz oder in ein, zwei Sätzen erklärt, wie macht man das? Also es gibt bestimmte Comic-Pressen, um das jetzt mal bildlich zu erklären, stell dir einfach mal eine T-Shirt-Presse vor, ziemlich ähnlich sieht eine Comic-Presse aus und da machst du das halt sozusagen, ne, machst erstmal so eine Heißpresse und dann bleibt das Heft nochmal in der kalten Presse, sozusagen in diesem starren Zustand, wo die Presse sozusagen draufdrückt, noch für viele Stunden drin, damit sozusagen dann nicht wieder dieser Jojo-Effekt, nenne ich ihn jetzt mal, kommt, dass das einfach direkt sich wieder an den Ausgangsform genau bewegt und beim Reinigen gibt es auch verschiedene Techniken, um das Schmutz zu entfernen. Pipapo, würde euch wahrscheinlich aus dem Kartengame schon bekannt sein. Genau.
Krass. Jetzt haben wir ja viel grundsätzlich über Comics gesprochen. Lass uns mal über
Ja.
deine eigene Sammlung sprechen. Wenn
Gerne.
du drei Comics rausfischen müsstest, was sind deine drei größten Schätze und warum?
Ist eine super Frage. Also meine Sammlung ist halt auch so zweigeteilt. Also ich hab ältere Cover, ich hab modernere Cover. So, was wirklich so mein Highlight ist der erste Auftritt von Punisher. Das ist so mein Holy Grail meiner Sammlung. Das ist die Amazing Spider-Man Nummer 129. Ja, und das ist so, der Punisher ist einer meiner Favorite-Charaktere. Ich finde den einfach geil und den ersten Auftritt war so ein Heft, wo ich mich lange drauf gefreut habe, als ich mir den dann irgendwann endlich kaufen konnte. Das ist so das eine Heft. Und wenn ich jetzt so sagen müsste, wenn ich jetzt so neben diesem Vintage-Heft noch so zwei weitere reinnehmen müsste, dann würde ich wahrscheinlich zwei moderne Variant-Cover nehmen. So, ich hab so ein paar richtig streng limitierte Motive, ne, wo dann zum Beispiel Spider-Man oder ich bin zum Beispiel auch ein Venom und Carnage-Fan, extremer Venom und Carnage-Fan. Ich finde die einfach mega. Ich finde, da gibt es super Motive. Und da habe ich dann von ein, zwei Künstlern, vielleicht, das wird jetzt den Comic-Leuten was sagen, ne, heißt zum Beispiel einer Nathan Zerdy. Ja, das ist auch so ein absoluter Stern am Himmel. Und von ihm habe ich zum Beispiel sehr, sehr viele Cover. Also da würde ich mir wahrscheinlich so eins von den Heften rauspicken. Also das ist so meine Sammlung. Auf der einen Seite wunderschöne, ästhetische, moderne Comics, aber auch ein paar richtig geile Vintage-Klassiker. Genau.
Stellst du die dann aus zu Hause? Hast du die dann im Schrank quasi, wie jetzt in meinem noch nicht vorhandenen oder noch leeren Schrank, aber du hast die quasi dann in deinem Schrank aufgestellt? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau, also ich habe bei mir, also die rotieren immer so ein bisschen durch, ja. Also ich habe dann sozusagen so ein paar Spots bei mir, zum Beispiel auf dem Schreibtisch bei mir im Zimmer oder neben dem Fernseher bei mir auf dem Nachtschrank. Und da kann ich dann sozusagen dann immer wieder, also es gibt so, ne, man kann ja natürlich, muss ich jetzt nicht immer ein Slab, also das Ding slabben sozusagen, man kann ja auch ganz normale Showcases und dann sowieso so Bilderrahmen in dem Sinne, mit, nur mit nochmal so einer UV-Case zum Beispiel vorne oder ein ganz normaler Comic-Ständer. Ja, und dann rotiert das bei mir so durch, ne? Dann habe ich mal wieder ein neues Cover, dann sieht man sich an einem Heft vielleicht satt und denkt sich, komm, jetzt mache ich mal das rein. Und so rotiert das bei mir immer rum. Ich habe ja auch bei mir im Büro immer wieder Hefte, die ich ausstelle. Bin auch gerade dabei, mir hier an den Wänden will ich mir so noch mal wie so eine kleine Ausstellung machen, sozusagen. Also, dass man da so, es gibt da so ein paar Leute auch bei uns aus der Community, die können mit einem 3D-Drucker sozusagen da so Zubehör in dem Sinne herstellen. Dann kannst du die deine Slabs zum Beispiel so an die Wand knallen und hast da so richtig geil so ein kleines Mini-Regal. Und da bin ich zum Beispiel auch dran. Ja.
Coole Sache. Sehr cool. Wenn du, ich meine, jetzt hast du so zwei richtige Comic-Amateure vor dir sitzen, digital.
Ja, du ja anscheinend nicht.
Nee, ich lese einfach nur viel. Ich habe aber gar keinen Plan. Was würdest du uns empfehlen, wenn ich jetzt sage, ich bin Deadpool-Fan? Finde ich wirklich sehr cool.
Deadpool ist geil.
Was wäre so ein Comic-Heft, wo du sagst, gegradet? Weil ich bin auch so eine kleine Grading-Maus. Da mache ich auch keinen Hehl
Okay.
draus.
Kannst du auch graden lassen.
Ich kann auch graden lassen, aber ich will es fertig haben.
Okay.
Was soll ich mir dazulegen und was würde sowas kosten?
Das ist eine extrem schwierige Frage,
So ist
weil das
das.
ganze Thema natürlich so super divers und vielschichtig ist. Also ich würde dir wahrscheinlich empfehlen, dass du dir einfach mal so ein schönes, also Deadpool hatte halt seinen ersten Auftritt relativ spät. Ja, der hatte den in den Mutants Nummer 98 und es ist so ein Heft oder so ein Charakter, den gibt es jetzt nicht schon in den 60ern. Das heißt, es gibt jetzt nicht super viele so Vintage-Sachen. Ich würde mal an deiner Stelle mal so ein richtig geiles, lustiges, davon gibt es nämlich extrem viele so richtig lustige, abgefahrene Deadpool-Variant-Covers. Da würde ich einfach mal so ein bisschen schauen, was es da so gibt. Dann gibt es da bestimmt ein paar Motive, wo du dir aus dem Lachen gar nicht mehr rausbekommst, weil Deadpool ist wirklich so Number One eigentlich Character, der dich einfach zum Lachen bringt von den Covern. Er ist wirklich absolut nice. Ich feiere den auch sehr. Und genau, wenn du dir halt eine Graded Copy dann dazu ziehen würdest, dann liegst du wahrscheinlich so. Also wir verkaufen. Also die unterste Preisspanne bei so gegradeten Comics sind im Schnitt so bei knapp 50 Euro. Ja, so 50 Euro, da geht's so los. Und ja, da kriegst du dann so ein modernes, schönes Heft in einer guten Bewertung. Und dann geht das halt immer so weiter hoch. Wenn du natürlich dann sagst, okay, Niklas, ich will jetzt kein 0815 Comic, ich will was Limitiertes. So, dann ist es schon mal 10, 15 Euro höher. Dann willst du auf einmal was Altes haben, sogar vielleicht mit irgendeinem Related Story-Dings. Dann bist du schon Richtung 100 Euro. Wenn du dann über den ersten Auftritt von Deadpool an bist, dann
Darüber
bist du
reden wir
schon hoch
jetzt.
dreistellig.
Da
Zum
gehen wir
Beispiel,
rein.
ja, dann bist du hoch dreistellig, ja. Also bei dem
Richtig.
ersten Auftritt von Deadpool, je nach Bewertung, ne, wenn du jetzt eine mittelgute Bewertung hast, dann kostet vielleicht auch nur ein paar hundert Euro. Aber wir haben zum Beispiel mal eine 9,8 auch gehabt. Das ist so das Beste. Das ist ganz komisch. Es gibt ja eine 9, 9 und eine 10. Aber bei Comics gibt es, besonders bei CGC, es gibt keine 9, 9 und keine 10. Die vergeben die nicht. Es ist kein Witz. Also das sage ich jedem. Und das kann man echt nicht glauben, weil das ist eigentlich so, das macht auch eigentlich keinen Sinn, aber es ist so. Also wenn du ein von 1000 modernen Comics, die erstmal gut da liegen, kriegen eine 9,9, ja, und eins von 3000 kriegen eine 10.
Krass.
Ja, und das ist so, dann fragt man sich so, gut, Jungs, warum macht ihr denn überhaupt die Bewertung? Das ist ja schon so selten, das sieht ja kaum ein Sammler überhaupt mal in seinem Leben, diese Bewertung. Aber nee, nochmal, um dich abzuholen, was würde ich dir empfehlen? Also, wie gesagt, so, ist natürlich super schwierig, jetzt zu wissen, welche Motive dir gefallen, aber einfach mal zu schauen, so modern Deadpool, CGC-Comic, bei eBay eingeben, da werden dir plenty of Comic Books empfohlen. Wir haben natürlich auch, von Deadpool weiß ich gar nicht, ob wir gerade aktuell so viel haben, weil Deadpool ist natürlich immer schnell vergriffen. Ist ein Charakter, der wie gesagt sehr beliebt ist, aber gibt es da super Auswahl an Heften.
Ist
Besonders bei
der,
Deadpool.
ist, da wir ja wissen, dass wichtig ist, dass das Geld nicht verbrannt wird, sondern auch guckt, dass hart verdiente Geld auch irgendwie gut irgendwie hinter angelegt ist, was gekauft wird. Ist es dann auch wertstabil? Also auch die modernen Deadpool-Magazine, kann man da sagen, so in 15 Jahren kriegst du die für 5 € oder kriegt man die zum gleichen Preis auch noch oder vielleicht höher in ein paar Jahren? Kann man das sagen?
Ja, klar, kann man durchaus was zu sagen. Also, ich fang mal kurz bei den Älteren an. Da ist es nämlich um, da kann ich ein bisschen besser einen roten Faden herstellen. Also, ältere Comics, die einfach aktuell nicht mehr produziert werden. Zum Beispiel erster Auftritt von Deadpool. Ja. Das Heft wurde halt gedruckt, es gab eine bestimmte Anzahl und da wird halt nichts mehr Neues gemacht. jeder Deadpool-Fan wird früher oder später sich vielleicht mal dieses Heft zulegen wollen, weil das dann irgendwann mal angemessen, ne, für den Sammler in dem Sinne ist. Und dadurch, dass halt das Angebot nicht steigen kann und stetig natürlich sinkt, weil überall verschwindet mal ein Heft oder mal hier, die werden ja nicht mehr. Und die Nachfrage aber konstant bis steigend ist, weil natürlich immer mehr junge Leute auch in das ganze Thema reinkommen und den Charakter vielleicht cool finden, gibt es bei solchen Heften definitiv schon Potenzial, dass das da alles Wert steigern und in manchen Fällen vielleicht auch, also nee, das ist auf jeden Fall eigentlich Wert erhalten und in manchen Fällen vielleicht auch wertsteigernd ist. Nur das ist bei älteren Heften schon der Fall. Bei modernen Heften würde ich sagen, ist eine Wertsteigerung ausgeschlossen. Also sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Da gibt es wenig Gründe, weil klar, es ist ein geiles Deadpool-Cover vom letzten Monat, ja, aber in 5 Monaten gibt es bestimmt noch ein geileres oder ein ähnlich geiles. Ne? Warum, dann soll jetzt jemand mehr zahlen auf einmal? Ja, es gibt ja immer wieder neue Sachen. Das heißt, bei diesen modernen Heften, wo es einfach nur ums Cover geht, Wertsteigerung sehr schwierig, sehr unwahrscheinlich in punktuell vielleicht mal. Aber Wert erhalt durchaus.
Was ist denn, kann man das Vintage denn klenden? Also wir reden ja oft, du hast jetzt ein paar Mal Vintage modern gesprochen. Kann man das denn jahrtechnisch abgrenzen? Also dass du sagst, bis
Ja.
dahin ist Vintage und bis dahin ist modern?
Ich würde so sagen, so knapp um die 2000er rum. Ja, also alles so vor den 2000ern, so ist noch so Vintage, so ab 1990 runter ist dann so wirklich Vintage. Gibt dann so also verschiedene Zeitperioden, ne? So Golden Age, Copper
Ja.
Age, Bronze Age, Silver Age und dann
Ich
so
bin
geht das halt bei den Comics.
Stahl Age.
Stahl.
Ich finde das super spannend. Aber wenn du jetzt überlegen würdest, wenn du dir andersrum, gibt es einen Charakter, der in einem Film oder in einer Serie aufgetreten ist, wo du sagst, der hat eine eigene Comicbuchserie verdient?
Oh. Also ich sag mal so, eigentlich jeder, also also ich sag mal so, die Sache ist die, eigentlich jeder Charakter, der es halbwegs verdient hat, der hat schon 14 Serien von Marvel bekommen. Ja, die drücken die Zitrone wirklich aus, bis da gar nichts mehr geht. Also ich sag mal, bestes Beispiel ist, es gab mal so eine Disney-Collab. Als Disney 100 Jahre alt geworden ist, hat Marvel und Disney eine Disney-Collab gemacht, hat ikonische Marvel-Comics genommen zum Beispiel und hat da die Charaktere durch Disney-Charaktere ausgetauscht. Der war auf einmal Goofy Hulk. Und
Wow.
sieht super lustig aus und kam auch gut an. Aber dann haben die es nicht einmal gemacht und auch nicht 10-mal, sondern dann gab es auf einmal 150 Disney-Variant-Cover. Und dann denkst du dir irgendwann, alter Jungs, ist doch mal gut, es war noch lustig und cool, aber jetzt überschwemmt ihr den Markt. Und so ist das ehrlicherweise auch, wenn die irgendwie sehen, einen Charakter gibt es hier, den, also zum Beispiel, was weiß ich, also jeden Charakter, der eigentlich so mehr oder weniger introduced wurde, der hat jetzt schon eine Serie bekommen, so, also der so ein bisschen mehr Lichtfläche bekommt. Es gibt aber Ausnahmen, deswegen finde ich den Punkt ehrlich ganz gut. Es gibt nämlich so ein paar alte Charaktere, die aktuell gar nicht mehr so richtig zur Schau kommen. So, zum Beispiel so super alte DC-Charaktere, so Riddler, Two-Face. Ja, solche Leute aktuell sehr, 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 sehr wenig Aufmerksamkeit und kriegen sehr, sehr wenig Liebe vom Verlag und sind natürlich auf ein paar Variant-Covern mal drauf und so. Aber dass sie da wirklich auf großflächig angelegte, viele verschiedene Serien bekommen, vielleicht mal ein paar kleine Limited-Serien mal hier mal da. Da gibt es schon einige Charaktere, wo ich mich super drüber freuen würde, besonders bei DC, weil ich feiere DC auch extrem, auch von den Motiven machen die echt Bombensachen. Und da würde ich mich zum Beispiel freuen, wenn die da vielleicht nochmal anknüpfen an so ein paar Charaktere aus alten Zeiten und dann nochmal ein paar richtig geile neue Stories auch machen, hätte ich auf jeden Fall Bock drauf.
Hast du was, Alex, der dir im Kopf schwirrt, wo du sagst, den hätte ich gerne als Comic?
Harry Potter.
Okay.
Zum Beispiel.
Ey.
Ich meine, du kannst überall Harry Potter draufknallen und du wirst halt da
Ich wollte
deinen
schon
Schnitt
sagen.
machen als Verlag. Aber ich glaube, dass die Lizenzen einfach unfassbar teuer sind. Aber ich finde es einfach spannend. Also, ich hatte mich mal mit Deadpool auch mal beschäftigt und ich hatte dann auch gesehen, dass er dann in diesem Heft aufgetaucht ist. Aber dann war dann wieder irgendeine Karte wichtiger natürlich, wie das halt dann immer so ist. Aber das steht schon noch auf der Liste tatsächlich, weil ich finde das schon extrem, extrem spannend. Wo ich mich ja gerade, also war eben auch ernst gemeint damit beschäftige, ist das Thema so die erste Spider-Man-Karte, die übrigens unfassbar teuer ist, die erste Batman-Karte, die wiederum deutlich erschwinglicher ist. Bitte?
Sag mal so eine Preisrange, dass ich mal so ein
Boah,
Gefühl
ich glaube,
bekomme.
die erste Spider-Man-Karte in der PSA 1 liegt so 5.000 bis 6.000 Dollar. Und dann sieht die aber halt auch wirklich Arsch aus.
Ja, ich wollte
Weil
gerade
da
sagen.
bist du wieder beim
Also ein
Thema
Grading ist schon
Eye-Appeal.
übel.
Genau, so eine Batman-Karte, die hatte ich mir heute Morgen, also im Auto angeguckt.
Beim Autofahren.
Ich stand im Stau eine halbe Stunde, deswegen kam ich zu spät. Aber bist du das Ordnungsamt?
Bisschen.
Wow.
Ich mache mir Sorgen um dich.
Anzeige ist raus. Also so eine Batman-Karte, PSA 3 mit einem schönen Centering und guten Farben. Das geht jetzt für mich. Bist du bei $300 mit dabei? Machst einen 80er-Move, fragst du 80 Euro, verprügel gut bezahlt. Aber wahrscheinlich so 250 Euro wird es wahrscheinlich die Karte kriegen.
Jörg Wormspanel ist da übrigens eine gute Anlaufstelle für Comic-Karten, die ersten von denen. Eine Sache würde mich noch interessieren zum Thema Transparenz. Wir haben ja gegradete Karten, Population Report, das heißt, man weiß genau, wie viele gegradete Karten gibt es, in welchem Zustand, zumindest bei den ganzen bekannten Großen. Wie ist das erstens bei den Drucken, also wenn sie noch nicht gegradet sind, weiß man, wie viel Drucke es zu jeder Serie gibt und zum anderen eben dann gibt es Population Reports auch im Bereich Comics?
Also es ist ein schwieriges Thema. Also es gibt diese Population Reports beim Grading, gibt es, ja, also die werden publiziert, du kannst dir sozusagen angucken, was für Gradings du hast. Zum Beispiel einer meiner Highlights, also einer meiner Lieblings-Mary Jane-Cover, so ein modernes Comic und so einer der einzigen 99er, die ich in meiner ganzen Laufbahn bekommen habe. Und dann habe ich in diesem Population Report zum Beispiel gesehen, wo ich die einzige Person auf der ganzen Welt bin, die ja dieses Heft in diesem Grading hat. Und das ist natürlich schon cool, wenn es so ein Heft dann so 3000 Mal gibt und du bist der Einzige auf der Welt, der das in dem Grading hat, das hat mich dann schon gefreut. Also das gibt es. Was Marvel aber nicht so wirklich macht, also es gibt ja diese limitierten Comics, ja, als Beispiel limitierte Comics, 3000 Stück, da meinst du, gibt halt 3000 Stück, ne, ist klar. Aber besonders auch bei älteren Comics haben die irgendwann aufgehört, das alles so super transparent zu publishen. Also es gibt nicht über jedes Comic immer wirklich perfekte Auflagen. Das nervt natürlich, weil es extrem schwierig ist, das irgendwie greifbar zu machen. Ist das jetzt überhaupt was Besonderes noch? Ist das jetzt selten? Ne? Es gibt zum Beispiel so verschiedene Comics, die wurden wirklich mehrere Millionen Mal, ja, gedruckt und veröffentlicht, und dann gibt es manche, die wurden halt nur wenige hunderte Male. Und dass das natürlich für auch Sammler, die neu ins Thema reinkommen, erstmal so super undurchsichtig ist, ist natürlich echt frustrierend, weil du diese Info erstmal nirgendwo richtig hinkommst. Also es gibt natürlich schon Schätzungen, aber eine Schätzung ist jetzt dann auch nicht so wirklich, was du vielleicht als Sammler willst. Du willst ja schon ein bisschen was Handfestes haben. Ja.
Ja, so ähnlich wie bei ihm.
Ja, absolut.
Eine Frage hatte ich gerade noch, die ist mir jetzt verflogen. Aber vielleicht hast du noch eine. Ich habe jetzt gerade eine Frage im Kopf gehabt.
Ich glaube, wir kommen jetzt zu der Mystery-Pack-Sektion.
Dein Mystery-Pack, es ist Last-Pack immer noch.
Ja, Last-Pack-Magic, ich sage immer Mystery-Pack. Weil
bei dir ist alles Mystery-Pack.
Aber unsere Comic-Freunde machen jetzt auch Mystery-Packs.
Genau.
Dann die heißt bei euch, es hieß nicht Mystery-Pack, es hieß?
Na, Mystery-Bag, Mystery-Pack, gibt so verschiedene, okay, hat doch jetzt keinen einheitlichen Namen so.
Ja. In dem Sinne. Schade, die Frage, die ich noch hatte, war sehr interessant. Vielleicht fällt es mir noch ein. Genau, Last Pack Magic haben wir das Ganze genannt und haben eine Frage, die so lautet, stell dir vor, Sammeln existiert nicht. Welches Hobby hättest du dann?
Boah.
Das scheint eine schwierige Frage zu sein, weil das ist bei allen die Reaktion.
Das ist eigentlich der Beweis, dass wir alle extrem hobbylos sind.
Boah, also ich glaube, bei mir wäre es Basketball. Ich habe extrem viel Basketball in der Schule gezockt, war im Verein. Und es hat sich dann leider so ein bisschen verlaufen, wie das ja oft so ist nach der Schulzeit. Der eine geht da, der eine macht das und so. Und dann hat man irgendwann auch nicht mehr so die Lust am Sport gehabt, wenn man halt nicht mehr mit seinen Leuten das gemacht hat. Aber wahrscheinlich so in der Richtung. Also ich habe extrem, auch aktuell immer noch, probiere immer noch viel Sport zu machen und war da immer sehr sportaffin. Wahrscheinlich so Richtung Basketball. Ja, da muss ich auch mal wieder ein bisschen reinkommen ins ganze NBA-Watching. Ist ja leider von den Uhrzeiten so unfassbar bodenlos. Hier aus Deutschland, wenn man sich da mal die Spiele gescheit reingucken.
Außer am Wochenende, dann geht's.
Meistens. Ja, am Wochenende geht's, aber viele, viele Spiele kommen dann halt irgendwie mitten in der Nacht. Aber nee, wahrscheinlich sowas in die Richtung. Das wäre wahrscheinlich so mein Pick, glaube ich, ja.
Okay. Alles sportlich hier auf jeden Fall. Mit wem würdest du gern einmal Comics tauschen? Egal ob real, historisch, fiktiv. Gibt's da eine Person, wo besonders im Comic-Game hervorheben kannst oder die du, mit der du mal tauschen wollen würdest?
Es gibt so eine ganz, ganz, ganz coole, nischige Sache, und zwar gibt es einen Pedigree-Grading. Ne? Und das ist ein Grading, da schreibt CDC oben drauf, wenn das Comic aus der Sammlung einer berühmten Persönlichkeit ist. Und da steht dann wirklich ganz groß drauf. Zum Beispiel, ich hatte mal einen Ja, erzähl?
Ich sag gerade, dass es extrem geil ist, weil das hat nämlich PSA bei Karten auch gemacht tatsächlich. Es gibt eine Brady-Collection, es gibt eine Pelé-Collection.
Ja, geil.
Das ist schon echt super interessant. Aber erzähl du gerne.
Ja, worauf ich hinaus wollte. Ich hatte nämlich mal wirklich einen Comic. Und zwar war das von dem aus der persönlichen Sammlung vom Schneider von Stan Lee. Kein Witz, ja. Dann stand da wirklich drauf, das ist vom Schneider von Stan Lee. Und wenn ich jetzt überlege, gut, mit wem würde ich so einen Comic tauschen, dann würde ich mir wahrscheinlich so einer meiner Lieblings, ne, Persönlichkeiten rausnehmen, zum Beispiel so einen Todd McFarlane, und würde halt irgendwie probieren. Oder so ein Stan Lee, wenn er jetzt heute noch unter uns sein würde. Und natürlich so ein Heft aus der Private Collection von so einer Industrie-Ikone, so einem Giganten, das wäre natürlich absolut Wahnsinn. Werden auch mit einem Aufpreis gehandelt natürlich. Also es kommt immer darauf an, aber also ist der Lies Schneider jetzt vielleicht nicht mit dem allergrößten Aufpreis, weil das muss man ja schon rechtfertigen, warum das Heft jetzt unbedingt mehr wert sein soll, aber das ist schon, das wäre so, glaube ich, so eine Sache. So ein Stan Lee, so ein Todd McFarlane, so aus der Richtung, das wäre nochmal was ganz Besonderes so in der eigenen Sammlung, glaube ich.
Ja. Ich mache die Fragen weiter, oder
Gerne,
meinst
mach
du?
das,
Ja.
du machst das sehr gut.
Sehr gut. Wenn
Wenn
deine
deine
Sammlung
Sammlung sprechen
sprechen könnte,
könnte,
was
was
würde
würde
sie
sie
über
über
dich
dich erzählen?
erzählen?
Oh, das ist auch ein good one. Also ich glaube, meine Sammlung würde sagen, dass ich sehr, sehr sprunghaft bin. Ja, also ich bin an sich, habe ich meinen Fokus und ich habe meine Favorite-Serien. Aber mein Problem ist immer so, ich lasse mich extrem schnell hinziehen von neuen Sachen. Ja, dann habe ich zum Beispiel als XY mein Lieblingscover-Artist. Ja, und dann kommt auf einmal irgendein neues Cover und dann denke ich, Alter, da von dem muss ich jetzt auch mehr. Dann kaufe ich mir auf einmal nur noch Comics von dem Cover-Artist und dann springe ich wieder zu dem. Ist auch so ein bisschen so ein Running Gag bei uns in der Community, dass ich mich immer nie festlegen kann auf meine Top-Artists und die rotieren immer so im Wochentakt. Also ich glaube, das würde meine Sammlung zu mir sagen. Also sehr, ich habe schon einen starken Fokus an sich, wenn es so serienmäßig geht und Charakter, aber von den Cover-Artists zum Beispiel, da bin ich, lasse ich mich sehr schnell hinreißen, wenn mich ein Cover umhaut.
Okay.
Ja.
Jetzt bin ich gespannt, gibt es irgendwas, was dich auch in deinem oder im Hobby so sehr nervt, was du oder was nervt dich am meisten, was du aber trotzdem so sehr liebst, dass du es nicht aufhören kannst damit?
Ja, das ist auch eine gute Frage. Also, es gibt schon ein paar Sachen, die einen wirklich nerven, sage ich jetzt mal. Ne? Also, einfach mal als Beispiel: CGC erlaubt sich schon ab und zu mal echt so ein paar Sachen, wo man sich so denkt, so, ey Jungs, das ist jetzt irgendwie so, eigentlich müsste ich jetzt hier Protest machen, aber wohin denn sonst? Ja, wohin denn sonst? Also, es gibt halt keinen anderen, wo ich das jemandem empfehlen würde zu graden. Aber so schlimm ist das nicht. CGC hat ein paar Fehler gemacht. Jeder macht Fehler. Gehört zum Game sozusagen. Aber wo ich sagen muss, was mich schon so extrem. Ich würde nicht sagen nervt, aber schon, ich sehe das schon sehr kritisch, ist genau dieses ganze Thema, und da schließen wir jetzt auch den Kreis thematisch, sind halt diese Blind Bags. Ja, also klar habe ich als Händler diese Blind Bags, weil Leute das haben möchten, und ich finde, ich verstehe den Reiz auch total. Aber auf der einen Seite, und das sage ich auch immer wieder dazu, ist es natürlich schon irgendwo schwierig, wenn du halt weißt, wenn jetzt halt kein Hit drin ist, dann overpayst halt, dann overpayt der Kunde halt, ne, und die Wahrscheinlichkeit auf den Hit ist halt sehr gering. Das ist so eine Sache, wo ich so sage, da hoffe ich, dass das in einem vertretbaren Maß bei Marvel bleibt. Und da werde ich auch immer schauen, dass wir die Hefte wirklich oder auch diese Blind Bags immer in Maßen vertreiben oder auch zu Preisen, wo das wirklich für den Kunden auch Spaß macht. Ja, aber du kannst das natürlich auch nicht ganz lassen, weil am Ende sind wir alle Sammler. Wir wollen alle irgendwie mal einen Highlight ziehen und mal ein Schnäppchen machen und so. Also das wäre wahrscheinlich so die Sache, wo ich sage, ja, ne, lachendes Auge, weinendes Auge. Mal schauen, wie die Jungs das machen jetzt in Zukunft, und wie viel es davon geben wird.
Gibt es denn bei diesen Blindbags übrigens Transparenz? Also dort Transparenz? Weiß man, was in diesen Blindbags zu finden ist? Okay, da gibt es dann schon Checklisten. Ja.
Genau, also du weißt wirklich 1:1 alle Auflagen, ja, und
Immerhin.
es wird auch sehr, sehr, sehr offen kommuniziert, damit du in dem Sinne dir auch wirklich dann ein realistisches Bild darüber machen kannst, sage ich jetzt mal. Ja, also das machen sie schon, das muss man denen schon zugutehalten, ja, also es ist jetzt keine Abzocke in dem Sinne, du weißt genau, was du bekommst, du weißt genau deine Wahrscheinlichkeit, aber es gibt dann halt mal so Aktionen, wenn so ganz frisch Blind Packs auf den Markt kommen, dann geht das halt einfach komplett durch die Decke. Das ist genauso wie bei Karten wahrscheinlich auch, ne? Wenn da irgendwie ein neues Set droppt und
Ja.
dann sind da noch alle Hits sind noch in den Karten, es wurden noch keine Hits gefunden, du weißt, es sind noch alle One-of-Ones sind noch da. Na klar bist du dann ein bisschen mehr ambitioniert, als wenn du weißt, okay, ich habe jetzt nur noch ein von 10 Hits, ist überhaupt noch auf dem Markt, die ganzen One-of-Ones wurden schon gezogen. Genau.
Eine Frage, die neu dazugekommen ist, die Last Pack Magic, die hat
Okay.
Alex gestellt. Welche war das?
Und zwar, wenn du. Was ist dein schönstes oder wichtigstes Collectible, was du zu Hause hast und was kein Comic ist?
Okay, ja, muss ich kurz überlegen. Das ist, na, muss ich mich natürlich wieder jetzt entscheiden. Es ist ja immer so, dass das Schlimmste, was ein Sammler eigentlich machen muss, sich zwischen Sachen, die er liebt, irgendwie zu entscheiden, wenn er irgendwas kaufen soll und was er dann nicht kauft. Aber tatsächlich, ich glaube, so mein Lieblings-Collectible ist eine ganz, ganz alte, habe ich glaube ich auch noch nirgendwo irgendwie mal erzählt, aber ist eine ganz, ganz alte Statue. Und zwar von Kraven the Hunter. Die hat mein Papa auf dem Dachboden gehabt damals. Und ich weiß nicht warum, aber das war so einer der Startpunkte, auch so in diese ganze Marvel-Story-Geschichte und auch so einer der ersten Figuren. Ich habe auch ein paar Figuren, jetzt nicht super viele, aber war so einer der ersten Sachen, wo ich so sage, ja, das ist, da hänge ich schon dran. Ja, das erzählt natürlich eine Geschichte, hat einen emotionalen Wert. Und da gibt es jetzt etliche Sachen von auf dem Kaliber, aber der ist mir jetzt gerade so in den Kopf geschossen.
Sehr, sehr cool.
Die Frage meinte ich tatsächlich gar nicht. Ich meinte die Frage, warum sammelst du?
Warum sammle ich? Oh, auch eine schwierige Frage, das jetzt so mal wirklich so ausformuliert zu beantworten. Also,
Ja,
ich
ist eine
würde
tiefe
sagen,
Frage. Habe ich auch nicht gedacht. Die hat er mir nämlich gestellt. Ich musste auch erst mal zwei, dreimal überlegen, warum sammelt
ja,
man?
also ich glaube, ich kann es schon gut, ich kann es schon ziemlich direkt eigentlich beantworten. Also, das Ding ist bei Comics explizit, was ich so krass daran liebe, ist dieses Diverse. Du hast so unfassbar viele Möglichkeiten und dieser Hunger nach neuen Sachen, na, du denkst so, du bist Comic-Kenner seit 3 Jahren, da musst du ja so ein bisschen Ahnung musst du ja schon haben, sondern kommt, dann spricht dich jemand an, so, Niklas, hast du das nicht? Wie? Habe ich noch nie gehört? Was ist das denn? Und dann gehst du ins nächste Rabbit Hole rein, ne? Und das ist, finde ich, was so das ganze Sammeln für mich auch ausmacht. Dieses hier neues Rabbit Hole, irgendwelche neuen Sachen, und das ist, was ich so geil finde, dass es das einfach nicht langweilig wird. Du hast immer wieder neue Sachen, irgendwas Spannendes, eine neue Story, neuer Artist, und das ist das, was mich so krass daran reizt. Dass es einfach nie aufhört, langweilig zu werden und du bist nie fertig als Sammler. Es geht nicht. Du hast vielleicht irgendwann mal so deinen Favorite Run, deine Serie irgendwann durch, ne, hast du die? Aber es gibt dann immer wieder so neue Sachen, die dich reizen. Ja.
Finde ich sehr gut. Das Schöne ist, jetzt hast du ja die Fragen sehr erfolgreich absolviert. Und Teil der Serie ist, dass du jetzt eine Frage stellen darfst, die wir dann dem
Okay.
nächsten Gast stellen werden.
Weiß ich denn, wer der nächste Gast ist
Das ist
oder
eine
aus was für einer
Überraschung.
Branche?
Es muss nicht
Das ist die
Comic-related
Überraschung.
sein oder Sportkarten-related. Du kannst auch fragen, was sein Lieblingsessen ist. Aber so wollen wir die Gäste miteinander connecten.
Okay. Okay, ist tatsächlich auch wieder eine gute Idee. Macht das schon gut, Jungs, muss man auch mal sagen. Props,
Vielen Dank.
nice Fragen, nice Format, okay. Ich stelle euch vorher mal eine Frage. Ich bin jetzt ganz gemein und in der Zeit überlege ich nämlich über meine
Okay,
Frage. Ich will
ist ein
nämlich auch noch mal
fairer
was von
Punkt.
euch wissen. Und zwar, jetzt mal, ihr habt ja schon gesagt, ne, vielleicht so ein paar Berührungspunkte mit Comics hattet ihr schon mal und mit so den Comic-related Charaktern. Aber ich sag mal so, was ich immer sehr schade finde, oder wo ich mal so ein bisschen drüber nachdenke, wie man das irgendwie vielleicht hinbekommt, ist, wie bekommt man Newbies zum Comic-Sammeln? Oder wie kriegt man es hin, Leuten dieses Thema möglichst kompakt zu erklären? Oder wie, oder noch besser auf den Punkt gebracht, wie kriegt man es hin, einem Sammler, ja, einem Sammler den Einstieg in die Comic-Szene möglichst einfach zu machen, weil ich merke, das ist super komplex. Ihr habt wahrscheinlich auch gemerkt, der Niklas wirft heute mit irgendwelchen Wörtern um. Viele werdet ihr wahrscheinlich kennen, aber genauso wie ihr eure Fachbegriffe und eine Special-Thema im Kartenbereich zum Beispiel habt, gibt es die halt auch bei Comics. Und ich habe immer das Gefühl, das ist oft sehr überfordernd. Und du hast das Gefühl, du traust dich gar nicht richtig anzufangen, weil Niklas hat jetzt erzählt, es gibt da irgendwie Hefte aus den 60ern, dann gibt es moderne, dann gibt es hier, dann gibt es da, dann musst du darauf achten. Das würde mich auch mal interessieren, so was ist so eurer Meinung nach da so der Way to go? Dass man Leuten das halt so diesen Eintritt
Also aus dem Bauch.
ermöglicht.
Erstmal glaube ich, muss man glaube ich schon auch da unterscheiden zwischen, bist du schon irgendwie im Kartengame und willst du in den Comic rein oder bist du halt komplett neu? Weil so ähnlich, also wie wir ja festgestellt haben in der letzten, ja fast Stunde wahrscheinlich, gibt es schon einige Schnittpunkte und dementsprechend dürfte es ein bisschen leichter sein. Also zumindest so wie du es jetzt die letzte Stunde gemacht hast, haben wir, oder ich zumindest, ein ganz gutes Bild bekommen, wie das Ganze funktioniert. Also und wo ich es mir aber vorstellen kann, Leute, die da halt damit noch gar keine Berührungspunkte haben, und auch das ist bei Karten einfach sau, sau schwierig, einfach erstmal das nahezubringen, wie komplex eigentlich das Ganze sein kann. Lustigerweise ist ja das auch der Grund, wie damals mein YouTube-Kanal entstanden ist und so weiter und so fort. Und da ist es, kann ich mir vorstellen, ist es beim Comic-Game ähnlich. Ich glaube, das würde ich jetzt zumindest auch eins zu eins kopieren, wie ich jetzt das jemandem sagen würde, der neu im Kartengame ist, sich ein Bild zu machen, welche Kartenvarianten es gibt, welche Comicarten es gibt. Da gibt es bestimmt hoffentlich gute Quellen, wo man sich mal einlesen kann oder ein, zwei Videos, wo man sich mal angucken kann. Gucken kann, ja, was sind so die Tops oder die bekanntesten Serien? Gibt es gewisse Comics, die für einen selbst wichtig sind oder besonders sind, ja, wo jetzt Alex gesagt hat, ein, zwei Personen, die sind für mich schon so irgendwie comic-technisch interessant. Gibt es da was für einen? Was gibt es da so am Angebot? Und dann sich mal so ein bisschen auszuprobieren an kleinen Comics. So wäre jetzt mein Weg ganz grob, ganz kurz gefasst im Bereich Karten. So würde es wahrscheinlich im Bereich Comics machen. Ich weiß nicht, Alex.
Also, ich kann ja sagen, wie ich auf Deadpool gekommen bin. Ich habe mir einfach
Ja.
nämlich die Gedanken gemacht, also ernsthaft, welcher Charakter hat mich ins Kino gezogen? Also, ich gehe nicht viel ins Kino, aber auch von welchem Charakter habe ich mir dann die Preview angeguckt, ne? Da bin ich ins Kino gegangen, da habe ich meine Frau gefragt. Und klar, also die meisten sagen halt irgendwie Spider-Man und Superman und Batman, ne? Das finde ich irgendwie auch alle cool. Es hat mich aber nie so wirklich getoucht, weil ich gesagt habe, okay, Deadpool fand ich einfach witzig. Es war mal was Neues. Es war ein sehr, sehr kurzweiliger Film und ich mag den Charakter einfach sehr gerne. Und ich glaube, jetzt hast du dann aber bei mir dieses Thema, diese Sportkartenkomponente. Deswegen ist, glaube ich, der Weg, wie du es erklärst, für einen Sportkartensammler etwas anders als für jemanden, der damit gar nichts zu tun hat. Weil ich bin
Genau.
natürlich komplette Sportkartenopfer im positiven Sinne. Was ist die First Edition? Was ist das Rookie-Heft von dem? Naja, was ist so die Ersterscheinung von Deadpool? Also bin ich direkt darauf gegangen. Fairerweise habe ich dann aber so die ganzen anderen Covers, das ganze Cover ja gar nicht gesehen. Ich wusste gar nicht, dass es verschiedene Varianten gibt, dass es limitierte Exemplare gibt. Ich war auch voll direkt auf dieses Ersterscheinen gepolt. Und ich glaube aber, wie man es generell den Leuten näher bringt, ist tatsächlich mehr Content zu machen. Also ich bin in der Bubble nicht drin, deswegen habe ich den Algorithmus nicht. Aber mir wurde noch nie was angezeigt, wo ich das Verlangen hatte, ich klicke da jetzt mal drauf, ich gucke mir das mal an. Und ich glaube, du kannst
Ja.
sowas sehr Komplexes am besten einfach in guten Reels und in guten YouTube-Videos einfach näher bringen, tatsächlich, damit es Leute einfach besser verstehen.
Ja.
Ja. Nee, cool. Finde ich total nachvollziehbar. Ja, also, ich denke, das ist auch so der Way, weil was ich halt immer so ganz viel bemerke. Also, Whatnot sagt euch was, ne? Also, das
Klar.
ist glaube ich, ja, kennt ja jeder. Und sind wir zum Beispiel auch sehr regelmäßig, ne? Und verkaufen da unsere Comics. Und wir haben halt immer wieder neue Leute, die reinkommen und Karten sammeln, Lego sammeln, Labubus sammeln, I don't
Geil.
know. Und genau, kommen dann halt einfach mal bei uns in den Stream rein zum Beispiel. Und dann dieser erste Touch, nachdem du so den ersten Touch hast mit, ob das jetzt Comics, Karten, wie auch immer ist, ich finde das immer super schön zu sehen, wie Leute dann an diesem Thema aufblühen. Deswegen
Klar.
war das jetzt nur mal mir wichtig zu sehen, ne? Weil das ist halt so eine super nischige Sache noch. Aber wenn Leute erstmal in Kontakt damit treten, dann füllt das einen wirklich mit Freude und macht auch echt Bock, muss ich sagen. Deswegen, nee, finde ich cool. Danke euch auf jeden Fall für die Tipps in dem
Sehr
Sinne.
gerne.
Dann nehme ich auf jeden Fall so mit. Und ja, da muss ich jetzt ja noch auf eure Frage antworten. Also, ich weiß jetzt halt nicht, wer das als nächstes sozusagen sehen wird, aber ich denke mal wahrscheinlich was card-related. Und das ist was in den Comics gerade auch aktuell sehr, 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 oder auch nicht nur aktuell, aber immer wieder passiert, sind so Collabs. Ja, Disney Marvel Collab, eingeschlagen wie eine Bombe, kannst du dir nicht vorstellen, unfassbar. Was mich mal so interessieren würde, ja, was wünscht sich, also jetzt mal an den nächsten sozusagen Gast von euch, was wäre eure Number One Collab, auf die ihr schon seit Jahren wartet, zum Beispiel bei Comics mal so eine One Piece Collab, ne, auf einmal die Marvel Charaktere, aber durch One Piece Charaktere, oder, I don't know, da gibt es ja noch
Okay,
so
finde ich
viel
geil. Coole
Potential,
Frage. Finde ich gut.
und das würde mich mal interessieren.
Nehmen wir mit. Werden wir beantworten lassen. Pfand
Nice.
drauf.
Ja, lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen.
Niklas,
Niklas, tausend
tausend
Dank.
Dank.
Wir
Wir
hätten
hätten
wahrscheinlich
wahrscheinlich
noch
noch
Stunden, Stunden, Stunden weiterreden
weiterreden
können.
können.
Aber
Aber
ich
ich glaube,
glaube, zumindest geht
zumindest
es mir
geht's
so.
mir
Ich
so.
glaube,
Ich
Alex
glaube,
auch
Alex
einen
auch einen
ganz
ganz
guten
guten
Einblick
Einblick
bekommen
bekommen
in
in
das
das
Thema
Thema
Comic
Comic
Kings.
Kings.
Heißt
Heißt
ja
ja
nicht,
nicht,
dass
dass
du
du
aus
aus
der
der
Welt
Welt
bist.
bist.
Im
Im
Gegenteil,
Gegenteil,
man
man
findet
findet
dich
dich
unter
unter
comicking.de, glaube ich, ist
comicking.de,
das.
glaube ich, ist
Instagram
das.
seid ihr
Instagram
am
seid ihr am
Start.
Start.
Whatnot
Whatnot
hast du
hast du
schon
schon
erwähnt.
erwähnt.
Die
Die
Links
Links
packen
packen
wir
wir
auf
auf
jeden
jeden
Fall
Fall
natürlich
natürlich
alle
alle
auch
auch
in
in
die
die
Videobeschreibung.
Videobeschreibung.
Und
Und
ja,
ja,
falls
falls
jemand
jemand
Fragen
Fragen
hat,
hat,
hoffe
hoffe
ich,
ich,
dass
dass
auch
auch
passt,
passt,
dass
dass
man
man
dich
dich
oder
oder
euch
euch
direkt
direkt
anschreiben
anschreiben
kann.
kann.
Dann.
Dann.
Selbstverständlich.
Selbstverständlich.
Also
Also
da
da
freue
freue
ich
ich
mich
mich
immer
immer
drüber.
drüber.
Also.
Also.
Genau,
Genau,
Niklas
Niklas
und
und
ich
ich
hatten
hatten
ja
ja
schon
schon
mal
mal
gesprochen
gesprochen
über
über
das
das
Thema
Thema
Magazine,
Magazine,
weil
weil
das
das
für
für
mich
mich
interessant
interessant
ist.
ist.
Wenn
Wenn
wir
wir
da
da
ausreichend
ausreichend
Leute
Leute
wären,
wären,
dass
dass
sich
sich
dann
dann
auch
auch
eine
eine
Submission
Submission
lohnt,
lohnt,
dann
dann
meldet
meldet
euch
euch
gerne
gerne
bei
bei
uns.
uns.
Dann
Dann
können
können
wir
wir
mal
mal
was
was
zusammen,
zusammen,
in
in
dem
dem
Fall
Fall
sammeln
sammeln
tatsächlich,
tatsächlich,
bis
bis
dass
dass
wir
wir
es
es
dann
dann
gesammelt
gesammelt
an
an
den
den
Niklas
Niklas
schicken
schicken
können,
können,
der
der
uns
uns
da
da
eine
eine
Submission
Submission
macht
macht
für
für
Magazine
Magazine
auch.
auch.
Natürlich
Natürlich
Comics
Comics
kann
kann
ich
ich
nicht
tatsächlich eine
sammeln.
gute Nachricht für euch, Jungs. Ich kann es auf jeden Fall jetzt schon verbindlich anbieten, egal ab welcher Menge.
Ah,
Also wenn man
cool.
jetzt auch nur ein Magazin hat,
Sehr
also wir
cool.
haben jetzt die letzten Tage und Wochen schon ein bisschen gesammelt. Ich habe das auch im Hinterkopf gehabt, dass das ja bei euch auch mal das Thema so war. Also jetzt hier natürlich zeitlich direkt perfekt passen, kann ich das jetzt hier sagen. Also wer was Magazinmäßiges hat und Magazine, was sind Magazine? Das sind einfach Comics in Übergröße, ganz einfach erklärt, ne? Und wer da nochmal genau Maß abchecken will, steht auch alles bei uns auf der Website, was ein Magazin, was ein Comic. Aber ja, wenn ihr da Bock drauf habt oder irgendeiner von euren Zuschauern, generell jemand, findet bei uns auf der Website den Artikel und kann man auf jeden Fall auch buchen, auch wenn es nur ein Piece in dem Sinne ist.
Cool.
Genau.
Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank für deine
Nice.
Zeit, für den mega interessanten Talk. Also, wir hätten jetzt echt noch stundenlang über Deadpool reden können. Aber ich sehe mich auch schon wieder nachher auf eBay.com total verzweifelt meine eBay-Watchlist noch um Comics
Aber
anreichern.
nicht beim Autofahren, lieber Alex.
Natürlich nicht. Und dann, wenn ich nachher hier mit dem Kollegen noch was essen gehe,
Sehr
ist der Plan.
gut.
In dem Sinne, Niklas, dir ein schönes Wochenende. Vielen, vielen Dank. Euch, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Anhören, zugucken. Lasst uns einen Kommentar da, Däumchen nach oben. Und wir sehen uns dann in 2 Wochen.
Vielen Dank, Niklas. Mach's gut.
Ciao.
Danke auch nochmal von
Ciao.
mir. Ciao, ciao.